Winter Day Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird's jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Mit Lippen drin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Es ist eine ganz besondere Folge von Winter Day Hockey O'Clock. Es ist auch eine experimentelle Folge von Winter Day Hockey O'Clock. Es ist eine Folge, die an einem sehr ungewöhnlichen Ort aufgezeichnet wird. Nämlich befinde ich mich ungewöhnlicherweise in einem Auto auf einer Heimfahrt von einer Eishockey-Produktion. Und das Ganze Gott sei Dank nicht alleine, sondern in bester Expertengesellschaft. Erst einmal freut es mich sehr, dass er mir gegenüber sitzt. Man kennt ihn durch Film, Funk, Fernsehen, aber vor allem durch sein Wirken. Oh mein Gott, es ist auch noch zu später Stunde, aber sein Winken kennt man wahrscheinlich auch. Der langjährige Kapitän des ACB Südtirol, Alberger, mittlerweile Puls 24 Eishockey-Experte und der zweifache Eishockey-League-Champion Anton Berner. Freut mich sehr, dass du jetzt ein klein wenig Zeit nimmst, diese Autofahrt nach Bozen für alle etwas unterhaltsamer zu gestalten, vor allem für meine Wenigkeit.
Tolle Idee, Martin. Danke, dass ich dabei sein darf und hallo an alle.
Anton, wir werden diese Episode zeitlos halten. Also es kann sein, dass sie noch im Oktober rauskommt, vielleicht im November, vielleicht erst im Dezember, je nachdem, wo es sich dann vielleicht auch anbietet. Und diese Episode geht quasi um den kleinsten gemeinsamen Nenner der Junioren, kleine Minis, Profis in vielen Bereichen und Ligen tatsächlich verbindet. Das Reisen und dort im Speziellen die Busfahrt. Natürlich gibt es große Ligen, in denen auch konsequent geflogen wird. Die NHL allen voran, allein schon ob der Distanzen und jede Mannschaft mit Privatflugzeugen und dergleichen. Aber hierzulande, und Dave McQueen, der ehemalige und langjährige Trainer von Dornbirn, hat das mal treffend formuliert, it's a bus league. Ist es eine Bus League?
Ja, schon, vor allem wenn man in Dornbirn spielt oder in Fehervar oder in Bozen oder Asiago ist jetzt, glaube ich, die haben es am schlimmsten erwischt von allen Ligen, von allen Mannschaften, weil du einfach ständig im Bus bist. Wenn man jetzt wirklich von Asiago nach Fehervar fährt, ist man, glaube ich, geschätzte 12 Stunden im Bus und fährt natürlich am Tag vorher hin, spielt dann wahrscheinlich 2 Tage später dann noch in einer anderen Mannschaft, noch in einem anderen Stadion und ist somit gute 4 bis 5 Tage on the road, um 2 Spiele zu absolvieren. It's a Bus League, das stimmt natürlich, aber die Vereine, die österreichischen Vereine, haben es dann natürlich geografisch gesehen ein bisschen besser laufen.
Also sicher von Vorteil in Salzburg, so quasi im Herzen der Liga gelegen oder auch in Villach, Eishockey zu spielen, als das an den äußeren Enden in einer Liga mit einer extremen West-Ost-Erstreckung ist. Und nur der Vollständigkeit halber, Anton Bernhard ist der Fahrer. Also sollte es die eine oder andere Unkonzentriertheit geben, Safety first natürlich, im Straßenverkehr, das ist ganz klar. Das möge man an dieser Stelle vielleicht dann auch verzeihen. Wir werden die Akustik innerhalb des Autos, die wird aber der gute Alex, unser Tontechniker, sicher gerade ziehen und dafür sorgen, dass sich das dann auch toll anhört, immer wieder auflockern. Gab viele, viele Anekdoten, die mich auf meine Gesuche hin erreicht haben. Wir hören von einem aktiven Spieler, wir hören von einem aktiven Trainer, wir hören von einem ehemaligen Trainer, wir hören von ehemaligen Spielern. Ein buntes Potpourri an Busgeschichten, die Eishockey-Profis, Eishockey-Coaches auch während ihres Wirkens erlebt haben. Dementsprechend möchte ich einfach mal von dir wissen, gibt es so eine Bus-Story, die dir immer sofort in den Sinn kommt? Ob sie jetzt kurios ist, absurd, nachdenklich stimmt, vielleicht auch traurig macht. Gibt es eine? Du lächelst jetzt schon. Es dürfte eine geben.
Es gibt mehrere.
Du darfst es portionieren.
Die Story, die mir immer wieder einfällt im Hinblick auf Busreisen, ist tatsächlich die. Wir waren ein Wochenende unterwegs, haben am Freitag, glaube ich, in Villach oder in Graz gespielt und sind dann weitergefahren nach Zagreb. Und haben natürlich immer wieder diese Grenzen passieren müssen. Also nach dem Spiel sind wir gleich weitergefahren. Die österreichische Grenze passiert, Österreich-Slowenien sozusagen, und dann Slowenien-Kroatien, wurden auf der kroatischen Grenze tatsächlich angehalten. Und einer der Insassen des Busses hat sich tatsächlich auf dem Klo des Busses versteckt. Wir mussten dann alle aussteigen. Die Pässe wurden kontrolliert. Damals, ja, wir mussten natürlich alle unseren Reisepass mitnehmen. Mussten dann in einer Reihe uns aufstellen. Und dann wurde wirklich jeder der Insassen kontrolliert. Und der oder diejenige hat die ganze Zeit auf dem Busklo verbracht. Und denjenigen habe ich auch vor kurzem erst wieder gesehen. Deswegen passt die Geschichte gerade, also, ohne Namen nennen zu wollen.
Also Daniel Frank auf der Bustoilette versteckt worden. Das war jetzt einfach wild geraten. Muss keine Identität preisgeben. Und das
der war es natürlich nicht, okay, aber er weiß auch, um wen es sich da handelt.
Mir war lange nicht klar, in welcher Struktur ich die Geschichten dann versuche auch wiederzugeben und abzuspielen, die mich erreicht haben. Aber weil die Bustoilette gerade als Versteck herhalten musste, gibt es gleich eine Geschichte, die mich vom vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska erreicht hat. Der hat erst Anfang September in einer langen Karriere-Rückschau-Serie namens 4 in 4 Teilen, in über 4 Stunden, über seine 4 Titelgewinne hier bei Winter Day Hockey O'Clock gesprochen. Eine Serie, die sehr, sehr gut angekommen ist. Und die, glaube ich, auch gezeigt hat, dass Gerd Prohaska ein sehr unterhaltsamer Mensch sein kann. Was heißt sein kann? Sehr unterhaltsamer Mensch ist. Und natürlich hat Gerd Prohaska 4 Bus-Stories mitgebracht. Die erste widmet sich ebenfalls einer Passkontrolle und wie man sich außerhalb der Bustoilette sonst noch so verstecken kann. Wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann drüber.
Wie es halt so ist, vergisst man immer wieder mal den Reisepass, wenn man über die Grenze fährt. Damals hat es das noch irgendwo gegeben, wo man das gebraucht hat. Und ja, ich habe meinen Reisepass vergessen und bin aber erst draufgekommen, wirklich, als wir schon an der Grenze gestanden sind, beziehungsweise als die Dame mit den Passkontrollen reinkommen ist. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, welches Land das war oder welche Grenze das war. Auf jeden Fall, ich habe eigentlich ziemliche Panik gehabt. Okay, verdammt, ich kann nicht spielen, ich kann nicht mitfahren und ich habe keinen Pass mit. Die Dame kommt immer näher und dann irgendjemand hat gesagt, ja, versteck dich. Gut, ich bin irgendwie zwischen die Bank runter. Dann hat irgendjemand noch ein Polster über mich drüber gehauen. Die Dame ist hintergekommen und hat wirklich jeden einzelnen Pass kontrolliert. Und ja, sie hat mich Gott sei Dank nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das so lustig gewesen wäre, wenn sie mich da entdeckt hätte. Denn die Schmuggelei eines Dormannes. Ja, im Endeffekt ist nichts passiert, aber es war richtig lustig und ich bin mir sicher, dass er große Strafzahlen haben müssen.
Okay, Prohaska ist beileibe kein kleiner Goalie. Also wir reden von 1,90 und entsprechend logischerweise auch das Gewicht. Aber ob Bustoilette oder Kissen, Polster, wie auch immer drüber, es gibt verschiedene Wege, in einem Bus zu verschwinden, sind ja mittlerweile auch fast durchgängig Doppeldecker. War es bei dir auch immer Doppeldecker?
Nie? Tatsächlich nie, ne? Aus welchen Gründen auch immer, wir haben immer einen normalen Buskopf.
Wie verhält sich da dann von der Sitzordnung her? Gibt es da hierarchisch strukturiert Veteranen, die zuerst den Platz aussuchen dürfen oder die Alteingesessenen, wie quasi auch in der Schule, oder die Coolen ganz hinten, die Rookies, der Coach ganz vorne? Wie ergibt sich eine Sitzordnung im Bus?
Ja, da gibt's schon diese Hierarchie und die Spieler, die am längsten dort sind, wählen natürlich zuerst. Und meistens ist ganz hinten im Bus einfach der Treffpunkt. Auch am Spiel, wenn man mal ein Bier trinkt oder so. Dass man sich einfach ein bisschen distanziert vom Trainerstab. Wir haben tatsächlich ganz hinten im Bus auch immer einen Flachbildschirm aufgehängt. Der ist dann so von der Wand runtergegangen. Und wir hatten immer unsere Xbox dabei. Haben dann FIFA, NHL und Call of Duty gezockt. Und auf den langen Busfahrten war das schon ein sehr guter Zeitvertreib.
Wie wichtig ist dann auch nach Spielen, egal ob positiv oder negativ ausgegangen, die Distanz zum Coaching-Staff?
Tja.
Oder soll das unter sich sein dürfen?
Ja, es war schon wichtig, also eine gewisse Diskretion, um so gewisse Sachen halt wieder aufzuarbeiten. Das war wichtig. Es war natürlich auch wichtig, wenn man vielleicht mal was zum Feiern hatte oder so, dass man sich einfach kurz zusammensetzt, zusammen ein Bier trinkt, natürlich in Absprache mit dem Trainer. Im Idealfall hat natürlich auch Zeiten gegeben, wo der Trainer nichts davon wusste. Und da mussten dann die Bierdosen lautlos geöffnet werden.
Schwierig.
Nach einer Niederlage hätte sowas schon für Diskussion sorgen können, ja, stimmt.
Eishockeyspieler und ihr Bier, Eishockeyspieler und ihre Lieblingszeitvertreibe dann auch im Bus, das wird uns über diese Folge vom Winter Day Hockey Clock begleiten, möchte aber das Thema Busfahren vielleicht auch ein klein wenig allgemeiner einordnen. Das tut der Kollege, der gleich zu hören sein wird, aber liefert gleichzeitig auch sehr lustige Geschichten. Bei einer der Anekdoten interessiert es mich dann besonders, ob das auch mal im Bus des HCB Südtirol Alperia vorgekommen ist. Mit einer Wortmeldung erreicht hat mich Markus Peintner, auch der deswegen relevant, nicht nur weil er eine unfassbare Erstligakarriere hingelegt hat, sondern weil er im vergangenen Jahr über den Jahreswechsel in insgesamt 6 Folgen über 10 Stunden an dieser Stelle Rede und Antwort gestanden ist, um über seine große Karriere, und ich wiederhole mich da immer gerne, O-Ton Rainer Diewis, über die wahrscheinlich unterschätzteste Karriere eines Österreichers ausführlich gesprochen hat. Da bitte gerne im Podcast-Feed runterscrollen und sich die Spezialfolgen zu Markus Peintner und seinem Wirken anhören. Aber eben jener Markus Peintner hat sich gemeldet und mal Busfahren und das große Thema Bus aus seiner Sicht ein klein wenig abzustecken. Wir hören mal ganz kurz rein bei Markus Peintner.
Hallo Martin, danke schön für die Einladung. Du hast mich gefragt, ob ich ein paar Geschichten und Stories erzählen könnte von den vielen Busreisen. Ja, nachdem ich in Lustenau im Nachwuchs angefangen habe zum Eisgespülen, sind wir natürlich sehr viel im Bus gesessen. Ja, jede Auswärtsfahrt war Minimum 3 bis 4 Stunden. Öfters bist das ganze Wohnen unterwegs gewesen. Ist ein großer Unterschied, ob du als Erwachsener oder als Kind fährst. Als Kind war das eigentlich immer das Beste vom ganzen Jahr, wenn du mit der Mannschaft das ganze Wohnen unterwegs bist. Dort macht es aber auch gar nichts, wenn man mal 7, 8 Stunden zum Auswärtsspiel fährt. Wir haben es noch in jungen Jahren geliebt, WrestleMania und Wrestling Competition anzuschauen. Das hat der Trainer nicht gern gesehen, aber da haben wir wirklich kein iPad gehabt und kein Handys gehabt. Dort ist einfach 7, 8 Stunden lang Fernsehen geschaut worden. Das war natürlich immer ein Highlight für die Kinder. Ja, ist ein großer Unterschied, ob man als Coach oder als Spieler zu den Spielen fährt. Als Spieler ist eher so, dass der Fokuspunkt immer das Spiel ist, man will sich gut fühlen, man will sich gut ernähren, man will sich regenerieren vor dem Spiel. Als Coach ist das eher Arbeitszeit, bedeutet, auf dem Weg hin werden viele Videos geschaut, man bereitet sich auf das Spiel vor, nach dem Spiel wird erstens einmal das Spiel analysiert, zusätzlich gleich der Gegner wieder von dem Spiel 2 Tage später. Also das ist dann schon sehr viel Arbeitszeit dahinter. Lustige Geschichte, was hier die Zeit, als wir den JP Lamoureux auf der Raststation vergessen haben, wo wir zwar durchgezählt haben, aber irgendwer hat falsch gezählt und wir sind dann nach Salzburg gefahren und irgendwann sind wir draufgekommen, dass der JP, unser Ansagole, wahrscheinlich der wichtigste Spieler von uns, gefehlt hat im Bus. Haben aber Glück gehabt gleichzeitig, weil ein Schiedsrichter auch von Villach auf dem Weg nach Salzburg war und der hat ihn dann zum Glück rechtzeitig zum Spiel gebracht. Witzig war, als einmal ein Mitspieler aufgezählt hat und er ist eigentlich auf die richtige Zahl gekommen. Irgendwann sind wir dann auch drauf gekommen, dass er den Busfahrer mitgezählt hat. Auch dort haben wir ein Spiel weniger gehabt. Wir haben einen Weg gefunden, dass wir rechtzeitig und vor allem vollzählig zum Spiel gekommen sind. Aber im Bus passieren natürlich sehr viele Sachen. Man lernt da aneinander kennen. Man hat sehr viel Zeit zum Quatschen. Auch Karten spielen, das machen viele Spieler gern. Dort war ich zwar nie dabei, aber es ist eine harte Zeit, Das darf man nicht vergessen im Bus, wenn man oft sehr, sehr spät heimkommt. Der ganze Schlafrhythmus wird durcheinander gebracht. Auf der anderen Seite ist es auch eine schöne Zeit, weil wenn man als Mannschaft zusammenrückt und man lernt sich besser kennen. Und von dem her, ja, gibt es Vor- und Nachteile, aber Geschichten gibt es auf jeden Fall genug.
Also wenn man den wichtigsten Spieler einer Mannschaft, den Einser-Goalie, auf der Raststätte vergessen kann, das erschließt sich mir immer noch nicht. Es wird wahrscheinlich Erklärungen gegeben, auch dass dann Leute durchzählen und eigentlich bei der richtigen Zahl anlangen, aber den Busfahrer mitzählen. Das ist schon sehr spannend. Gab es beim ACB bei den vielen 100 Busfahrten, die du auch absolvieren musstest, mal Spieler, die vergessen wurden oder sich dann irgendwie von der Raststätte aus meldeten, hey, Achtung, ihr müsst nochmal umkehren?
Na, davon sind wir verschont geblieben. Also da haben wir wahrscheinlich die richtigen Spieler angestellt zum Zählen.
Markus Beintner hat das so nett beschrieben, als kleines Kind, das Eishockey spielen lernt, waren die Busfahrten große Highlights. Als Coaches sind die Busfahrten völlig anders als für die Spieler. Gab es das bei dir auch, dass Busfahren als Eishockeyspieler, als Kind unbeschwerter, anders, besser war als als Profi?
Absolut, ja. Als Kind ist es natürlich immer wieder ein Highlight. Ein Erlebnis passiert ja auch nicht so oft wie dann im Profigeschäft, wo man 22 oder öfters 22 Mal im Jahr eine Auswärtsfahrt bestreitet. Und natürlich ist das auch eine körperliche Anstrengung. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es dann auch noch den Spielen, sich zu regenerieren. Wenn man dann in kurzen Zeitabständen die Spiele absolvieren muss, dann wird es immer anstrengender. Und vor allem auch nach den Spielen im Bus zur Ruhe zu kommen, wird etwas schwieriger. Und da auch qualitativen Schlaf zu absolvieren, ist eigentlich fast unmöglich. Und als Kind macht es einem natürlich nichts aus. Da sitzt man sich hin und schlaft vielleicht ein bisschen. Und da, wenn man nicht so viel schlaft, kriegt man das erst gar nicht zum Spüren. Hingegen, wenn man ein bisschen älter wird, dann ist das durchaus eine Strapaze, die man, mit der man klarkommen muss.
Wir haben jetzt schon ein, zwei lustige Dinge auch gehört. Von den Protagonisten, die ich um Wortspenden bitten durfte. Gibt aber auch sehr viel Absurdes, das in einem Bus, mit einem Bus passieren kann. Und das mag dann auch manchmal einen Superstar der Musikszene involvieren. Dylan Stanley, der Head Coach der BEMA Pioneers Vorarlberg, hatte so einen Zwischenfall, aber lassen wir ihn doch am besten selbst erklären. Absurditäten in einem Eishockey-Bus.
One funny bus story was the night before one of our games, our team bus was used by a musician that needed our bus to be able to travel around the city that day and perform his concert. And the next morning we found out the musician that was using our bus was Snoop Doggy Dogg. And to say the least, when we got on our bus the next morning, there was a certain smell on the team bus that was quite fun. But Snoop had left our team numerous gifts and memorabilia and photos and some snacks that we were not allowed to take or eat. But no, that was a pretty fun thing. We spent the whole next morning driving to a game looking at some memorabilia and some photos and some funny things from Snoop Dogg. So that was kind of a cool, fun way to start a road trip and something a little unique.
Der Meister des Understatements, a little unique. Ich glaube, jeder, der die Karriere und das Wirken von Snoop Dogg auch ein klein wenig verfolgt hat, weiß, worum es sich unter anderem handeln konnte beim Funny Smell und bei den Dingen, die man als Athlet vielleicht nicht unbedingt essen kann. Und da sind wir dann eh schon auch bei Absurditäten, die sich bei solchen Busreisen dann auch zutragen und entwickeln. Was war für dich so eines der, jetzt nicht unbedingt lustigen, aber vielleicht auch absurden Erlebnisse oder irgendwie eine Busfahrt, wo du danach gedacht hast, okay, das war jetzt irgendwie anders.
Erstes Ebeljahr 2014, da waren wir in Wien. Und wir waren ja in der Liga neu, also hatten mit so langen Roadtrips eigentlich noch keine Erfahrung. Haben dann die Nacht im Hotel übernachtet und am Tag des Spieles mussten wir tatsächlich Vormittag, also nach dem Pre-Game-Skate, aus dem Hotel auschecken, weil da nicht dran gedacht wurde, dass wir ja auch noch bis 4 oder 5 Uhr nachmittags im Hotel sein würden und dort unseren Pre-Game-Nap machen würden. Und jetzt waren irgendwie die Hälfte unserer Mannschaft musste auschecken, weil die Zimmer da tatsächlich auch verkauft wurden. Und die haben dann im Bus ihren Pre-Game-Nap verbracht, sozusagen. Ein paar Monate später sind wir dann Meister geworden.
Du hast auch unlängst zum Besten gegeben und das hat auch perfekt gepasst. Erstes Saisonspiel Klagenfurt bei dieser Baustelle auf der österreichischen A10, der Tauernautobahn, die sicher noch das eine oder andere Eishockey-Team in den Wahnsinn treiben wird, weil es ja auch 2 Jahre dauert. Erst wird die eine Tunnelröhre renoviert, dann die andere und Klagenfurt ist prompt beim Saisonauftakt im Stau gestanden. Die Partie musste eine halbe Stunde später angesetzt werden, konnte eine halbe Stunde später erst beginnen. War auch für uns ein Ding, weil wir dann natürlich strecken mussten und das impromptu eigentlich. Und dann hast du eine Verspätungsstory aus dem ersten Ligajahr auch des HCB zum Besten gegeben. Planen ist gut und recht, aber irgendwann kann es dann jeder Mannschaft passieren, dass man im Stau steht. Was ist genau passiert?
Ja, es war ja unser erstes Ligaspiel in Innsbruck und wir wussten eigentlich nicht so wirklich, was wir uns erwarten sollten von dieser Liga. Es war alles neu, wir waren noch gar nicht komplett neuer Coach, neue Spieler. Sehr unprofessioneller Start von unserer Seite, waren eigentlich gar nicht darauf vorbereitet. Und dann kam noch dazu, dass wir wirklich im Verkehr stillstanden auf der Autobahn. Sind dann mit großer Verspätung nach Innsbruck gekommen, haben uns quasi in die Kabine geguckt, gleich angezogen und sind aufs Eis gegangen zum Warm-Uppen. Das Spiel haben wir dann mit 6:1 gewonnen. Innsbruck hat sich wahrscheinlich in der Zwischenzeit gefragt, wer sind denn die Amateure, wo sind sie, kommen die überhaupt? Haben die überhaupt eine schlagkräftige Truppe benannt? Und ja, das war so unser erstes Statement in der ganzen Liga. Und ich kann mich noch an die Worte von Tom Bockel erinnern. Der hat dann gesagt, we sent a message through whole Europe, weil wir halt in der Liga neu angekommen sind und gleich mit 6:1 gewonnen haben. Und das war natürlich ein großer Erfolg.
Aber wie brutal ist das? Erstens mal die langen Busfahrten noch nicht zu kennen, aber dann halt ankommen und nicht diese Pre-Game-Routine auch haben, die sehr, sehr viele Eishockeyspieler sich über die Jahre auch angeeignet haben, sondern umziehen, raus, aufwärmen, Getscher.
Ja, ich glaube, wenn man selbst ein bisschen flexibel ist und nicht unbedingt so drauf beharrt auf seiner Routine, dann ist das eigentlich teilweise sogar ein Vorteil, wenn man da nicht die ganze Zeit rumhockt und nachdenken kann, was man jetzt macht und wie man sich verhalten soll. Routine ist natürlich wichtig, weil man sich mit einer gewissen Art und Weise auf seine Spiele, auf seine Performance vorbereitet. Und das hat ja dann alles Hand und Fuß. Im Laufe einer Karriere entwickelt man das und natürlich brauchen das einige Spieler auch. Es gibt natürlich Spieler, die ohne ihre Routine total versagen. Also die brauchen das.
Goalies.
Um jeden Preis Goalies. Normalerweise sind es Goalies, ja. Und ich habe einen Bruder, der Goalie ist, deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus mit dieser Zunft. Wobei mein Bruder einer von den normaleren Goalies ist, muss man
sagen. Kann ich bestätigen, ja. Richtig netter Kerl.
Aber es gibt wirklich Spieler, die müssen ihre Schlittschuhe auf eine gewisse Art und Weise zubinden, die müssen ihr Trikot anziehen und dann noch irgendwelche Gesten machen, damit alles im richtigen Ablauf passiert. Dann auf dem Eis muss alles so auf eine gewisse Art und Weise im Warm-up passieren. Und wenn das nicht passiert, dann kann es durchaus sein, dass der ein oder andere Spieler da sich unvorbereitet fühlt, um das sanft auszudrücken.
Einer, der immer perfekt vorbereitet ist und war, der sich nie nehmen lässt, auf eine Anfrage zu antworten und auch gleich was zu schicken, das ist natürlich Greg Holst. der eine Spielerkarriere hatte, die über zwei Kontinente ging, der als Trainer Erfahrungen gesammelt hat, der jetzt das Reisen auch nochmal von Expertenseite bei Puls 24 miterlebt und der de facto 6 Jahrzehnte Erfahrungen mitbringt, was das Reisen im Eishockey-Business anbelangt. Auch von ihm wollen wir hören, auch er hat sich lange und ausführlich dem Thema Busfahren gewidmet.
Bus Stories. We call it the Iron Lung. As I grew up playing junior and pro, the bus trips were tough. But you had to grind it out. In the American Hockey League, we would play Friday in Rochester, Saturday in Hershey, Sunday in New Haven or Pravi or Baltimore or wherever. This happened a few times a year. The beer can, by the time we got home, the beer cans, when that bus turned, the freaking beer cans would be flowing back and forth. The great old days of riding the Iron Lung. As a player, we used to play cards, betting, lots of money, a lot of drinking and smoking back in the day. Times changed mid-80s, everything kind of cleaned up a little bit. But so many stories about riding the bus. One time in Innsbruck, we were coming, and the coach said, okay, boys, no more beers, that's it. Okay, so we all obeyed the rules, except for one guy. One guy had beers hidden all over the freaking place. Coach kind of noticed, heard a bottle open, bus stopped, get off the bus. He made it home somehow because either by taxi or hitchhiking or whatever. Then, you know, it's funny when you start coaching, it's obviously completely different because are the guys drinking? Are they allowed to drink? What orders do I give them? Hey, coach, can we have a couple of beers? Did we win the game? So how long's the trip? The guys played cards. Now, you know, we used to watch movies, but now the guys have their own iPads and have all this movie stuff. But anyway, one good story in Phylac, I guess it's safe to say Mike Stewart was our captain and he was a tough cookie. So we're playing down on a long trip, Dornburn or wherever it was. And Stewie said, hey, coach, can we have a couple of beers in the back? You know, just a few of the guys. And I said, look, I don't want everybody in the bus drinking because some guys have to clean up their act. But if you guys are in the back and you're really quiet, just have a couple. Okay, so keep it down. Anyway, we're cruising along an hour and a couple hours into the trip. And all of a sudden, I hear cling, cling, cling. The bottles are clinging together. Hey, cheers, boys. I go, holy fuck. I got up. Kersh Bomber was sitting there looking at me. He was my goalie coach. He looked at me and he goes, oh, boy, here we go. I walk back to the end of, back of the bus, and I say, what the fuck is going on back here? And Stewie looked at me and the guys, and I say, get rid of that effing beer and holy shit, I was just fuming. Anyway, so we get home, boom, probably 5 a.m. Those trips to Dornburn and Fehervar were 20-hour days. Boy, it took a toll on the players and the coaches too. So anyway, next morning, 9 o'clock, I get a phone call. Mike Stewart. He says, Stewie, are you in the office? I said, yeah. He said, I'm coming in. I said, okay. He said, coach, what happened yesterday? Holstein, you told me we could have a couple beers in the back of the bus if we were quiet. I said, yeah, that's correct. Stewie, but what happened? He said, I don't know. He said, all of a sudden, I hear the bottles clinging together. There's the noise I don't want to hear. He goes, fair enough. See you later, coach. Funny stories we had. But you know what's funny? When we go on those long trips and we get home, I know this as a coach and as a player. If you get home at 1 o'clock and you play 2 days later, it's not bad. If you get home 3, 4 a.m, your energy is maybe 10% lower 2 days later. It really is. And I have lots of examples for it, but it really does affect you. Your whole eating program, your sleeping schedule was off. Anyway, we'd get home, 20-hour trips. Tough on the players, tough on the coaches, tough sleeping. That's the way it is. Life of a hockey player, living on the iron lung. But the boys get together. We do have a beer sometimes. We watch movies. Hey, that's part of the game. Riding the bus, which we call the iron lung.
Wie immer bei Greg Holst, ein loaded statement, würde ich mal meinen, wo so unfassbar viel drinnen steckt. Und man darf nie vergessen, das ist ein Aspekt, den die meisten Fans ja eigentlich nicht am Schirm haben. Man sieht die Mannschaft an dem Bus vorfahren, wenn man früh genug da ist. Man sieht sie abfahren, belegt sie dann vielleicht noch mit dem einen oder anderen Schmähruf. Aber das Reisen, man geht davon aus, das Spiel wird schon stattfinden, weil die Mannschaft kommt ja eh an. Und die Entbehrungen, das ist schon nicht ohne. Und wenn Greg Holst davon spricht, dass es so diesen Cut-off-Point gibt, also um eins nach Hause kommen, diametral anders als 3, 4 Uhr in der Früh. Wir haben, also ich mit ihm, durfte da schon immer sehr viel diesbezüglich lernen. Gab es das bei dir auch so, dass es diesen Away-Trip gab, wo man gerade noch den guten Schlaf irgendwie dann auch daheim bekommen hat und wo es dann aber durch die späte Ankunft dann nicht nur einen Tag, sondern vielleicht sogar auch tatsächlich, wie er es beschrieben hat, mehrere Tage affektiert hat?
Ja, das stimmt schon. Also die genaue Uhrzeit weiß ich jetzt nicht, aber bei mir war es immer so, wenn man spät heimkommen ist, also so 4 oder 5 Uhr morgens und im Bus 1 oder 2 Schlafzyklen gemacht hat, dann war es für mich extrem schwierig, daheim weiter zu schlafen. Also diese restlichen von 5 bis 7 oder von 5 bis 8, je nachdem, wann meine Kinder dann wach wurden, das war extrem schwierig für mich. Natürlich, wenn man jung ist, wenn man keine Kinder hat, dann tut man sich da vielleicht leichter. Aber eben diese kurzen Bus-Trips waren definitiv besser für den Körper und für den Schlafzyklus als längere Bus-Trips.
Das Gute bei Greg Holst oder das Spannende bei ihm ist, als Spieler hat er all die Tricks kennengelernt, dass dann halt Spieler, die eigentlich kein Bier zu sich nehmen hätten sollen, dann trotzdem Flaschen überall versteckt haben. Als Trainer kennt er diese Tricks natürlich auch. Gab es bei deinen Trainern, die Spieler waren, Unterschiede zu Trainern, die keine Spieler waren?
Ja, schon. Absolut. Also diejenigen, die Spieler waren und selber diese Erfahrungen gemacht haben, waren um einiges toleranter als diejenigen, die es nicht waren. Und das ist natürlich auch logisch nachzuvollziehen. Diejenigen, die selber Spieler waren und diese Erfahrungen gemacht haben, waren verständnisvoller, auch wenn es mal darum ging, ein Bier zu trinken zusammen. Und auch wenn es darum ging, spät heimzukommen und am nächsten Tag ein gewisses Programm im Training abzuliefern. Also wenn da jetzt jemand, der das nicht selber miterlebt hat, von einem verlangt, dass man am nächsten Tag, wo man um 5 Uhr früh heimkommen ist, dass man das gleiche Trainingsprogramm abliefern kann zu derselben Uhrzeit, dann verlangt er das, weil er es nicht selber miterlebt hat. Also es geht schon darum, auch, dass man da diese Erfahrungen selber gemacht hat, um das dann später auf seine Spieler, auf seine Mannschaft anzupassen.
Ich habe dich eingangs nach deiner lustigsten Busfahrt gefragt, die auch nach einer absurden Busfahrt oder Buserfahrung gefragt. Sind dann auch zu den Verspätungen gekommen, aber formulier's mal relativ simpel. Was war denn die schönste Busfahrt, die du als Eishockey-Profi erleben durftest? Hätte ja jetzt 2 Favoriten, aber ich bin gespannt, ob einer davon oder vielleicht sogar beide genannt werden.
Ja, auf jeden Fall einmal Meistertitel 2018, Heimreise aus Salzburg nach Spiel 7. Unfassbares Gefühl, weil wir einfach eine Truppe waren, die so eng zusammengewachsen ist. Und wir waren wie 22 Brüder, die zusammen eine Erfahrung once in a lifetime gemacht haben. zusammen diesen Titel, diese unmögliche Story bewältigt haben. Und dann daheim in daheim in Bozen empfangen zu werden von den Fans um 4 Uhr morgens. Die haben effektiv auf uns gewartet mit Leuchtraketen und der ganze Platz vor dem Ballon, der war voll. Extrem geiles Gefühl. Extrem viel Bier geflossen natürlich auch im Bus. Und die Feier war natürlich da noch lange nicht zu Ende. Wir haben dann den ganzen Tag durchgefeiert. Einige sogar 2 Tage ohne zum Schlafen. Und das war sicherlich die eine Busfahrt, die mir und auch meinen Mannschaftskollegen von damals ewig in Erinnerung bleiben wird. Die zweite, ja, natürlich auch der erste Meistertitel.
Siehst du, das wären meine beiden Tipps gewesen.
Heimreise aus Salzburg.
Wie haben sich die unterschieden, diese beiden Busfahrten?
Eigentlich waren sie schon relativ gleich. Für mich persönlich haben sie sich unterschieden, weil wirklich das Mannschaftsgefühl 2018 viel präsenter war, viel stärker war, weil wir eben quasi durch die Hölle gegangen sind. Im ersten Jahr war das anders, weil wir eigentlich von Anfang an der Tabellenspitze präsent waren. Wir haben keine richtigen Durchhänger gehabt. Hingegen 2018 war das ja so, dass wir effektiv durch die Hölle gegangen sind. Wir wurden kritisiert von allen Seiten. Wir haben einen Trainerwechsel durchgemacht. Wir haben, glaube ich, 3 verschiedene Starting-Goaltenders gehabt. Es war echt Horror. Mussten sehr unangenehme Interviews führen mit Medienpartnern und da am Ende noch einen Meistertitel zu gewinnen. War einfach phänomenal.
Wie war das bei dieser zweiten meisterlichen Busfahrt zu wissen, das ist jetzt auch die letzte Busfahrt, die du mit Alexander Egger als Kapitän bestreiten wirst? War das irgendwie so präsent oder der Alkohol da eh schon einiges weggespült?
Wir haben das sogar thematisiert im Bus, weil er hat es ja im Interview auf dem Eis noch gesagt, dass das sein letztes Spiel war. Und mannschaftsintern war das ja eigentlich nicht bekannt. Er hat das für sich behalten. Und dann ist das trotzdem irgendwie durchgesickert und ich habe ihn dann darauf angesprochen und gesagt, Alex, ich hoffe zwar nicht, dass das deine letzte Busreise wäre, dein letztes Spiel war, aber wenn das so ist, dann gibt es eigentlich keinen besseren Weg, um sich von der Eishockey-Bühne zu verabschieden. Und haben dann meinen Hut vor ihn gezogen, einfach Weltklasse, so einen Abgang abgeliefert zu haben.
Mag das auch sehr, wenn große und so verdiente Spieler, so ikonische Spieler sich auf der ganz großen Bühne dann auch entsprechend verabschieden dürfen. Werden wahrscheinlich noch ein klein wenig über meisterliche Busrückreisen sprechen. Ein vierfacher österreichischer Meister, nämlich Gerd Brahaska, hat sich eben solch einer angenommen und erzählt ein klein wenig von auch Kuriositäten, die sich da ereignen können. Wir hören mal rein bei Gerd Brahaska.
Eine lustige Busgeschichte fällt mir ein vom Alexander Melitzer. Damals ich noch im roten Dress. Wir werden Meister 2001 in Villach. Legendäres Tor damals auch noch von Marc Jule Brabant. Aber die Geschichte war so, wir haben natürlich gefeiert, 1-2 Stunden in der Kabine und Alexander Melitzer hat sich nicht ausgezogen, weder die Schuhe noch den Helm, die komplette Ausrüstung hat er angehabt und so ist er in den Bus reingestiegen. Er hat sich weder Eisschuh schon heraufgetan, das heißt, er ist mit den Eisschuhen über den Asphalt gegangen, im Bus reingestiegen und nach 200 Metern auf der Tiroler Straße hat es damals noch eine Tankstelle gegeben. Alex Melitzer schreit vor, stopp, sofort anhalten zur Tankstelle. Sind wir umgefahren und dann geht er dort mit KAC-Ausrüstung, mit den Eisschuhen zur Tankstelle. Es haben natürlich alle applaudiert, gejohlt und ist dort eingegangen und hat sich Getränke gekauft. Und beim Herausgehen hat er nicht nur den Moonwalk gemacht, sondern er hat wirklich mit den Eisschuhen so am Asphalt getreten und hin und her gewetzt, dass es da wirklich Funken gegeben hat. Das war natürlich eine lustige Geschichte. Vor allem Alexander Melitzer hat die Ausrüstung, glaube ich, noch viele, viele Stunden weiterhin nicht ausgezogen.
Also Hand aufs Herz, bei den beiden Rückfahrten von Salzburg nach Bozen mit der Karl-Nedwitt-Trophy im Bus und dem Wissen, Bozen ist Titelträger. Einmal gab es das im April 2014, einmal gab es das im April 2018. Alle schon in Zivil oder gab es da auch Alexander Melitzer-Klone, die ihre Ausrüstung nicht und nicht ablegen wollten?
Die Ausrüstung haben alle abgelegt. Wir sind dann tatsächlich wir sind nach Bozen gekommen, sind dann in die Kabine gegangen, haben dann noch weiter gefeiert und sind dann ins legendäre Hotel Eberle von Stefan Zisser, das es ja heute nicht mehr gibt, weil es von einem Steinschlag zerstört worden ist. Haben tatsächlich in diesem Hotel dann das Meisterschaftsfrühstück genossen. Mit Weißbier, Weißwurst. Und haben dann sozusagen den Sonnenaufgang von dort genossen. Über Bozen war ein legendäres Gefühl, haben dann tolle Fotos, die habe ich heute noch. Und Stefan Zisser war ja beim ersten Meistertitel auch noch dabei. Sehr viele tolle Erinnerungen, die wir zusammen haben. Und Alexander Ecker, die ganzen Legenden von früher, die waren natürlich auch alle da. Und seine einmalige Erinnerungen. Der Tag war dann natürlich noch nicht zu Ende nach dem Frühstück, weil wir sind dann runter nach Bozen auf Walterplatz und da sind dann wieder die Kaltgetränke geflossen, eigentlich den ganzen Tag lang. Und die Karl-Nedwitt-Trophy war natürlich ein Magnet, ein Publikumsmagnet auf dem Walterplatz. Sehr viele Personen, die uns dann gratuliert haben. Und also die Feierlichkeiten nach den zwei Meistertiteln waren wirklich legendär.
Jetzt gibt es diese Busfahrt und Salzburg-Bozen hat man dann doch ein paar Stunden Zeit, sich zu sammeln und zu trinken und zu plaudern. Ändert sich nach so einem Event die Sitzordnung dann irgendwie komplett? Geht man dann vielleicht auch mal zum Spieler hin, mit dem man vielleicht über die Saison gesehen jetzt nicht ganz so viel zu tun hat? Ich persönlich würde es mir so vorstellen, dass einfach viel mehr Bewegung herrscht und auf und ab und hin und her und reicht mal den Kübel und dass es nicht ganz so gesittet zugeht wie bei normalen Busfahrten, ist dem tatsächlich so?
Das ist wirklich so, ja. Und da wird natürlich auch mal das eine oder andere, die eine oder andere Tasche oder irgendein Käppis oder sowas im Bus vergessen. Man kümmert sich nicht mehr groß um die Sitzordnung. Es kann auch sein, dass der Trainer dann mal hinten sitzt und mit uns ein Bier trinkt. Und also die Sitzordnung ist dann zweitrangig. Wir haben dann immer so einen großen Speaker im Bus gehabt. Dann alle zusammen We Are The Champions gesungen. Und ganz, ganz tolle Erfahrung. Kartenspielen war dann natürlich verboten. Da wurde nur getrunken, geratscht, gesungen. Und weil normalerweise ist Kartenspielen, wie wir schon von meinen Kollegen gehört haben, meine beliebte Aktivität. Und iPads und so weiter waren sowieso verbannt von dieser Heimfahrt nach dem Meistertitel.
Zwei Dinge. Erst einmal hoffe, dass bei allen Siegerehrungen, die es egal in welchen Disziplinen, Sportarten geben wird, künftig dieses furchtbare We Are The Champions Lied nie wieder gespielt wird. Ich glaube, wenn ich was nicht mehr hören kann, dann ist es genau das, einerseits. Und andererseits, die Evolution des Kartenspielens. War das gegen Ende der Karriere auch noch so präsent wie zu Beginn oder hat die Generation PlayStation, wie sie ja dann oft despektierlich genannt wird, und es war schon eher so die Generation Nintendo Switch oder Generation iPad, dann überhand genommen?
Nein, die Generation iPad, die gibt's, die wurde ständig stärker, aber das Kartenspielen war immer noch sehr präsent. Das Kartenspielen war früher vielleicht mehr Poker, also Texas Hold'em. Und die letzten Jahre hat sich immer mehr dieses Schnaps durchgesetzt. Ich persönlich war da nicht der große Kartenspieler, aber Schnaps war wirklich bei den ausländischen Spielern sehr beliebt. Die haben teilweise sogar auf dem Weg vom Hotel bis hin zum Stadion, wo es sich um 15, 20 Minuten handelt, haben dort noch eine Partie Schnaps gespielt. Also die waren wirklich sehr, sehr fanatisch auf dieses Spiel.
Es gibt natürlich auch Ereignisse, die man wenig bis gar nicht beeinflussen kann, die eine Busfahrt von Eishockeyspielern dann beeinträchtigen. Eines dieser Erlebnisse, das hat Dylan Stanley während seiner Spielerkarriere auch mitbekommen. Wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann drüber.
We had a bus trip while playing pro in the United States, where we were traveling through Texas, and we had one of those big rock star sleeper buses that was comfy, and everybody had TVs and as comfy as it could get on a bus, to say the least. But we got stuck in an ice storm, and as much as we're in Texas, it happens, and our bus actually had to stay on the side of the road for almost 24 hours. Due to these icy conditions. And to be honest, the bus fever, I think that all of us players had that day, and coaches as well, was a bit much. It was too ugly to stand outside, and your bus just sitting on the side of the road in the middle of nowhere in Texas. And we got to a point where a couple guys were climbing up the walls and getting a little insane. You can only play so many cards and watch so many movies and tell so many stories. So that was kind of one of those situations where you start getting that bus fever. And you feel like going a little crazy and just staring at your watch, looking for this to end. And that probably happened more than a lot of guys would like to admit, where you get stuck in some bad weather and you got to deal with staring out that bus window for hours after hours.
Busfieber, in diesem Fall wohl am ersten somit auch Lagerkoller zu übersetzen, 24 Stunden plus in einem und demselben Bus mit wahrscheinlich einer und derselben Bustoilette oder vielleicht, wenn es die Luxusvariante ist, auch zwei Toiletten. Stelle mir bei einer Gruppe von 20 plus überschaubar lustig vor. Lagerkoller im Bus, hattest du sowas auch mal oder eine exorbitant lange Busfahrt?
Zum Glück nicht, aber dieses Busfieber, das ist schon etwas, was mir sehr bekannt ist, vor allem gegen Ende meiner Karriere hin, dass man da einfach noch langen Busfahrten nicht mehr ruhig sitzen kann. Und wenn man dann, keine Ahnung, von Graz heimkommt und mitten in der Nacht das geliebte Bustertal fährt, der Busfahrer natürlich einen schweren Fuß und ziemlich zügig durchs Bustertal fährt, wo es dann hin und her haut, dann ist man froh, wenn man endlich daheim ankommt und aus dem Bus aussteigen kann.
Wie oft hast du die Südtiroler Politiker und Politikerinnen schon verflucht, weil sie keine Autobahn durchs Bustertal gebaut haben, sondern das bei der Bundesstraße belassen haben?
Tatsächlich ist das der Go-To-Witz von Marco Insam. Der sagt jedes Mal, wo wir durchs Bustertal gefahren sind, hat er gesagt, jetzt schütten wir dieses Bustertal endlich zu mit Sand und machen eine riesige Autobahn.
Da sind wir schon auch bei verhassten Busfahrten. Also ich habe noch niemanden getroffen, ich habe selber noch nicht die Ehre gehabt, mal nach Asiago zu fahren, und ich würde mir das wahnsinnig gerne ansehen, weil Hochplateau und soll malerisch sein und Eishockey-verrückt sind sie ja auch dort. Aber es ist mir noch niemand untergekommen, der sagt, die Fahrt nach Asiago, die ist aber toll. Ganz im Gegenteil. Warum ist Asiago vom Gefühl her die verhassteste Fahrt, die es in Mitteleuropa gibt?
Weil man bis nach Trient auf der Autobahn fährt und dann noch gefühlte 2 Stunden auf dem Berg auf. Sehr undankbare Fahrt mit dem Bus. Mit dem Auto geht's, weil da gibt es eine Abkürzung über eine alte Militärstraße. Es geht also relativ zügig. Aber mit dem Bus ist das wirklich eine Fahrt, die nicht so fein ist. Von Bozen geht's ja, aber wenn man, glaube ich, von Graz oder Wien da bis nach Trient fährt, 7 Stunden und dann nochmal 1,5 Stunden auf dem Berg einfährt, dann ist das natürlich eine Strapaze. Ich kann mich selber erinnern, dass ich in meinem Männerserie A-Zeit noch nach dem Spiel gegen Asiago, wir haben dann dort noch eine Pizza gegessen im Restaurant, und bei der Heimfahrt dann war ich noch Rookie, mein erstes Serie A-Jahr, bin dann rückwärts gesessen, praktisch auf dem Vierertisch, wo der Tisch im Bus hinten seinen Platz hat. Und diese Kurven haben mir dann echt übel zugesetzt. Also mir ist richtig schlecht geworden. Und ich denke mal, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man ständig nur Autobahn fährt, dann kann diese Fahrt einem richtig zusetzen.
Großes Thema gegen die Fahrtrichtung sitzen. Geht's mittlerweile oder bist du dann auch derjenige, der im Zug sofort in die Fahrtrichtung Platz okkupiert?
Nein, Zug ist echt harmlos, weil da geht's ja relativ ruhig dahin. Aber wenn der Busfahrer da richtig mit Karacho die Kurven rauf und runter fährt, dann ist das ganz was anderes und nicht so fein für einen Morgen.
Was nicht so fein ist, in anderer Hinsicht, ist etwas, das für viele Semi-Profis, vor allem in der Alps-Hockey League, immer noch Realität ist, nämlich, dass man außerhalb des Eishockey-Spieler-Daseins noch einem Beruf nachgeht. Das war bis vor gar nicht allzu langer Zeit auch in Österreichs höchster Spielklasse der Fall, wahrscheinlich auch in Italiens höchster Spielklasse. Möchte da erst einen kleinen Denkanstoß beziehungsweise eine kleine Geschichte von Gerd Prohaska anhören, die dritte von vier, vom vierfachen österreichischen Meister, und damit ihr mich darüber unterhalten. Wir hören kurz rein beim vierfachen österreichischen Meister.
Ja, lieber Martin, Busgeschichten, das ist ja so eine Sache, weil wenn man verloren hat, war es natürlich nicht sehr lustig im Bus. Wenn man gewonnen hat, hat es bei uns damals eigentlich zwei Gruppen gegeben im Bus. Die einen haben hinten Karten gespielt, ein bisschen Bier getrunken, ein bisschen mehr Mann. Und ab zur Mitte des Busses ist es immer dunkler und ruhiger geworden, weil wir haben ja damals noch wirklich einige Postler gehabt. Die sind in der Früh, dann wenn wir um zwei heimgekommen sind, sind die bereits um vier aufgestanden und sind arbeiten gegangen. Und sehr lustig war die Tatsache, dass der Berge, Mario Berger, damals als Bäcker gearbeitet hat in seinem elterlichen Betrieb. Und der ist, wenn wir aus Lustenau oder aus irgendwo gekommen sind, direkt, ohne zu schlafen, vielleicht mit ein, zwei Stunden Busschlaf, in die Arbeit gegangen. Dann hat er Brot und Semmeln gepackt und ist in der Früh sehr oft mit Semmeln zum Training gekommen.
Wie schon angesprochen, Lebensrealität für viele in unterklassigeren Ligen. Dass es einen normalen Beruf gibt, einen Halbtagsberuf. Wie ist das in Italien oder wie war das vielleicht auch zu Beginn deiner Karriere? Gibt es das noch? Halbprofi-Dasein, lange Busfahrten, die auch in der Alps richtig knackig sein können?
Das gab es ja zu meiner Anfangszeit beim HC Bozen in der Serie A. Waren eigentlich fast alle einheimischen Spieler berufstätig. Ich habe damals studiert, also war es nicht so anstrengend, aber diejenigen, die eigentlich Vollzeit gearbeitet haben, haben teilweise ihren Urlaub aufgebraucht, um die langen Busfahrten in Kauf zu nehmen. Und das ist dann natürlich sehr anstrengend, wenn man mitten in der Nacht heimkommt und dann am nächsten Tag schon wieder im Büro sein muss. Oder wenn man teilweise eben seinen Urlaub für solche Sachen, für die Busfahrten und für die Spiele aufbrauchen muss, dann ist das natürlich ein riesengroßes Opfer, das man diesem Sport zuliebe macht.
Und du hast es schon angesprochen, ich glaube, das ist auch der Punkt, wo man dann wirklich merkt, wer oder bei wem die Liebe zum Spiel so dominiert, dass man diese Mühsal dann auch für viele Wochen und Monate bereit ist, in Kauf zu nehmen. Und hinter solchen Leuten steht dann auch immer Familie, weil, also im Regelfall, Partner, Partnerin wird es irgendwie geben und die müssen bei solchen Dingen dann eben auch mitmachen. Auch eine Komponente, die man sehr gern vergisst, und das bringt mich dann wieder auf Dinge wie so simple Dinge wie die Geierbrüder, die an dieser Stelle bei Win Today Hockey O'Clock dann auch schon gastiert haben und sich auf so simple Dinge nach dem Karriereende gefreut hatten wie ein Skiurlaub, den du als Profi halt nicht machen kannst. Mit Martin Graber-Meyer vor ein paar Monaten geredet, der jetzt normale Weihnachten feiert. Normalerweise bist du am 24. vielleicht daheim und am 25., wenn es ganz schlecht läuft, aber schon wieder unterwegs, um am 26. zu spielen, genauso rund um den Jahreswechsel herum. Also das sind schon Entbehrungen, von denen man halt irgendwie ausgeht, ja, das wird schon passen. Und natürlich ist das nicht nur für Spieler, Trainer und auch uns Berichterstatter bis zum gewissen Grad Teil dieser Eishockey-Normalität. Aber es braucht dann eben immer ein Umfeld, das auch bereit ist, das zu schultern und mitzumachen. Und das ist jetzt beschweren, hoffe ich nicht, aber das ist natürlich klein wenig Sudern auf hohem Niveau. Deswegen kommen wir zurück zu Geschichten von Cracks und den Feinspitzen. Unter euch wird schon aufgefallen sein, wir haben bisher von einem ehemaligen Trainer, ehemaligen Spielern, einem aktiven Trainer gehört, aber noch nicht von einem aktiven Spieler. Und den soll es jetzt geben. Ein begnadeter Geschichtenerzähler. Das hat er an dieser Stelle schon des Öfteren bewiesen. Der hat auch dieses Mal oder ist auch dieses Mal dem Ruf von Winter the Hockey Clock gefolgt. Manuel Ganal in Diensten des KAC, der mal so seine Perspektive und auch lustige Geschichten beim großen Thema Busreisen darlegt. Wir hören kurz rein.
Man verbringt natürlich extrem viel Zeit im Bus. Es fängt natürlich klar mit der kurzen Fahrt und je älter man wird, desto mehr Fahrt, desto längere Fahrt, mitunter auf Flüge und alles Mögliche kommt dazu. Und da sammelt sich natürlich eine Vielzahl von Geschichten und guten Stories auch. Immer als Kind kann ich mich nur erinnern, es war dann immer Highlight, wenn wir gewonnen haben, dass man dann hin und wieder mal bei McDonald's stehen geblieben ist. Früher hat man dann auch hin und wieder gemeinsam mal einen Film angeschaut, das kann man sich heutzutage kaum mehr vorstellen. Wir haben dann auch sowas auch erlebt, dass auf der Autobahn haben wir mal einen Hund einfangen müssen, der aus einem anderen Auto rausgesprungen ist, wo die halbe Mannschaft über die Autobahn gehirscht ist. Und irgendwie haben wir probiert, den zu fangen und es ist dann nur irgendwann mal gelungen. Hat natürlich auch zahlreiche Verspätungen und solche Geschichten gegeben. Ich kann mich gut erinnern, in Linz sind wir mal angekommen, da war die Halle schon komplett voll. Da sind wir erst zur Tür hineingekommen. War eigentlich auch ganz eine lustige Situation. Wir sind schon zur falschen Halle gefahren und natürlich macht man mit jedem Trainer auch gewisse Geschichten mit. Kann mich erinnern, bei einem haben wir nach einer Niederlage absolut nicht reden dürfen, weil da war totale Stille auf dem Weg nach Hause, leider angesehen. Es war dann auch nicht immer so einfach. Kann mich erinnern, bei einem Trainer, der wollte nicht, dass der Busfahrer rückwärts fährt. Rückwärtsfahren war verboten. Es war für den eine ordentliche Herausforderung. Wir haben auch schon mal eine Auswärtsfahrt simuliert, wo wir tatsächlich zum Heimspiel mit dem Bus eine Runde gefahren sind. Es war auch eine sehr skurrile Geschichte. Aber eine von meiner Lieblingsgeschichten war, glaube ich, bei einer Auswärtsfahrt nach Italien. Da haben wir sogar in der Preseason ein Turnier drunter gespielt. Und auf dem langen Weg zurück ist es irgendwo im Osttirol in einem kleinen Örtchen in der Bus stecken geblieben. Wo wir dann auf einen Ersatzbus warten haben müssen. Und das hat sich eigentlich zu einer ganz lustigen Geschichte entwickelt. Wo der Busfahrer dann aussteigt, der hat dann einfach eine Kiste Cola und eine Kiste Bier umgestellt und gesagt, es wird eine Zeit lang dauern. Und dann weiß ich nicht, der Patrick Harant, der war immer top ausgestattet und hat da auf einmal sein Brettel ausgesetzt, auspackt. Und hat da für die ganze Mannschaft angefangen, ein Brettel aufschneiden. Das haben wir da fein geausnet. Und das war gerade die Zeit, wo das Pokémon Go komplett gang und gäbe war. Und das war dann so lustig, weil dann eigentlich fast die ganze Mannschaft an den Ort gekirscht ist und probiert hat zum Pokémon fangen. Lauter erwachsene Männer, die da umeinander gerannt sind, durch die Wiese, durch Büsch, durch, zum irgendwie Pokémon fangen. Das war sicher auch eine von der lustigsten Geschichten, was ich erlebt habe.
Ich rechne es Manuel Ganal ganz hoch an, dass er das Ganze auch im wunderbaren Vorarlberger Dialekt präsentiert hat. Ich glaube, wir können da nie genug Dialektbewusstseinsbildung betreiben und dann auch aktives Training. Wir haben Vorarlberger Dialekt, wir haben deinen wunderbaren Südtiroler Dialekt. Wie ging es dir mit der Erzählung? Alles verstanden oder zumindest sinnerfassend für dich
alles verständlich gewesen? Alles verstanden, ja, alles verstanden auf jeden Fall.
Ich möchte beim Trainer einhaken und der eine Trainer, der nicht rückwärts fahren ließ.
Da fällt mir auch spontan eine Geschichte ein zum Rückwärtsfahren. Das war noch zu Serie A-Zeiten. Wir waren in Pontebba und der Bus hat praktisch nach dem Spiel rückwärts ausgeparkt. Ist dann hinten mit der Rückscheibe ans Dach hingefahren. Die Rückscheibe ist richtig explodiert. Ganze Rückbank voller Glasscherben. Wir haben dann die Heimreise trotzdem angetreten. Sind praktisch ohne Rückscheibe 4 bis 5 Stunden Bus gefahren. Es war im Winter, also im Januar, es war arschkalt. Ich kann mich noch erinnern, mein Sitznachbar fragt mich noch so vor der Busfahrt, braucht man heute eine Jacke, Toni? Und dann habe ich gesagt, nein, die 2 Meter vom Bus in die Kabine brauche ich die Jacke nicht. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann lasse ich die Jacke auch da. Und wir sind ein paar so gefroren in der Busfahrt, weil hinten die Scheiben gefehlt hat. Und wir sind praktisch, wollten da schlafen, aber es war so kalt, weil effektiv mitten im Winter war. Und so viel zum Thema rückwärts ausparken mit dem Bus.
Und seither die Jacke auch fester Bestandteil der Busfahrt, oder?
Ja, genau.
Aber was war die lustigste oder im Nachhinein auch absurdeste Trainerstrafe, die auferlegt worden ist? Also nicht mehr reden ist schon mal arge Sanktion, dass sie nicht rückwärts fahren dürfen. Finde jetzt auch lustig. Was gab's sowas?
Ach, eigentlich nicht. Ne? Kann mich noch erinnern, Mario Simeone war ja nicht lange Zeit, aber war ein paar Monate Trainer in Bozen. Nach unserem Premierenjahr, wo wir Meister geworden sind. Und wir sind da auf der Heimfahrt von Graz nach einer Schlappe in Graz, da haben wir, glaube ich, 6 oder 7 Mal verloren. Ein bisschen laut geworden, weil wir ja ein bisschen ein Trödeltrupp waren damals. Das heißt, wir haben das Ganze wahrscheinlich nicht so ernst genommen. Und er ist dann effektiv zurückgekommen zu uns und hat gesagt, seid ihr euch eigentlich bewusst, dass wir gerade 7-1 auf die Ohren gekriegt haben? Und dann war der Bus wieder leise für die restlichen 3 bis 4 Stunden bis nach Bozen. Es war, ja, das war unsere Version von Gesprächsverbot.
Wir haben sehr viel über lustige, kuriose, absurde Aspekte des Busfahrens gesprochen. Es hat sich in diesem Jahr zum 5. Mal ein Anlass gejährt, den viele Eishockeyspieler und viele, die hunderte, tausende Stunden in Bussen verbracht haben, nicht hätten miterleben wollen, hätte nie geschehen sollen dürfen. Geht natürlich um den Buscrash, das Busunglück der Humboldt Broncos, der Junior-Hockey-Mannschaft in Kanada. Und da hat Dylan Stanley, der Head Coach der BEMA Pioneers Vorarlberg, auch was sehr Persönliches dazu geliefert. Es ist nicht immer nur lustig, nicht immer nur eitel Sonnenschein, sondern kann daneben auch sehr schnell sehr tragisch werden. Wie in diesem Fall, Dylan Stanley über die Humboldt Broncos.
On a more humble note, the Humboldt Broncos bus crash situation, accident that happened 5 years ago now was a very sad situation, and unfortunately a young player, Logan Hunter, that I had coached for a while back in Canada, was unfortunately one of the players on that bus. And to be in Europe and to see that news and to realize that, unfortunately he was one of the players that passed away in that accident was a very difficult time. He was just a young man with his teammates and about 24 hours after the crash, I had actually had a chance to speak to his mother. And to this day, I'll always remember that phone call. And unfortunately, things like this have happened before. And to see the community in the country of Canada to kind of rally around that situation was really emotional, really moving. And people have really tried to make a lot of adjustments to the way that hopefully those bus accidents do not happen. Like that one did, but that was definitely a humbling situation in regards to the bus and the life of a hockey player. Those young players will always be remembered, and we hope moving forward we don't have things like that happen.
Zuallererst einmal finde ich es beeindruckend, die Art und Weise, wie Dylan Stanley diese Geschichte erzählt hat, weil es unfassbar schwer ist, noch dazu, wenn man direkten Bezug zu dieser Tragödie hat, auch die richtigen Worte zu finden. Das nötigt mir einerseits Respekt ab und kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie auch Hockey Canada rund um diesen Unfall zusammengerückt ist, weil es eben auch hieß, das passiert, also dass Busse mit Kindern durch Kanada fahren, das passiert 10.000-fach an Wochenenden in Kanada. Es hätte genauso gut deine Mannschaft sein können, diese Mannschaft, jene Mannschaft. Und diese Schockwellen, die waren natürlich auch in Europa zu spüren. Und da sind wir wieder bei dem ursprünglichen Ausgangspunkt. Der kleinste gemeinsame Nenner für Eishockey-Profis, die Busfahrt. Ob klein, ob groß, ob Profi oder dergleichen. Relatability. Jeder hat irgendwie auch einen Bezugspunkt dazu. Wie ging es damals? Und du warst noch aktiver Profi, als das passiert ist. Wie ging es damals beim HCB Südtirol zu, als das passiert ist?
Ja, war definitiv eine Nachricht, die uns alle geschockt hat. Und ich kann mich noch genau an diese Bilder erinnern, wo dann die Familien in Kanada einen Eishockeyschläger vor der Haustür gelassen haben, sozusagen als Erinnerung an die Mannschaft. Und man hat eben gesehen, wie die Community zusammengerückt ist. Und war sehr schockierend, weil natürlich rückt das alles ein bisschen in eine andere Perspektive und man ist dankbar, dass man immer wieder gesund nach Hause gekommen ist, dass man wieder heim zu seiner Familie kommt. Und das ist natürlich alles nicht selbstverständlich.
Insofern ist das vielleicht auch der Zeitpunkt und vielleicht hört ja auch der eine oder andere die eine oder andere zu. Ich weiß nicht, wie viele Busfahrerinnen es tatsächlich gibt, aber Helden des Alltags sind dann schon auch die Busfahrer und Busfahrerinnen, die dafür sorgen, dass die Eishockey-Spieler, Spielerinnen immer wieder gut, gesund daheim ankommen. Deswegen großes Lob an all das, was ihr die unzähligen Stunden auch macht, denn wir haben über lustige Sachen im Bus gesprochen, aber noch nicht über die Menschen, die steuern. War in Bozen immer derselbe Busfahrer? Gab es unterschiedliche?
Immer derselbe. Alex war übrigens nie angeschnallt. der war nie angeschnallt. Und,
hat er also ein Gottvertrauen in seine fahrerischen Tätigkeiten?
Ja, genau. Und eine lustige Geschichte zu Alex muss ich auch noch erzählen. Wir waren auf der Heimreise von Salzburg, fuhren übers große deutsche Eck. Und wir sind nach Salzburg gefahren. Und damals war Corona und wir durften nicht durchs große deutsche Eck. Wir mussten quasi durch
Zell am See,
Kitzbühel oder in diese Richtung fahren. Auf jeden Fall Landstraße, weil wir keinen Grund zum Aufenthalt in Deutschland hatten. Jetzt mussten wir an der Grenze umdrehen. Und an der Grenze in Kufstein mussten wir praktisch umdrehen und in Kufstein Nord dann ausfahren. Die Polizei hat uns freundlicherweise dorthin eskortiert und der Alex hat einfach die Linie von den Autos genommen. Es waren praktisch zwei Linien dort an der Grenze, eine für LKWs und eine für Bus und BKWs. Und die Polizei hat uns dann effektiv ausgebremst, weil sie fälschlicherweise angenommen haben, wir müssten auf die LKW und auf die LKW
Spur.
Fahrtspur. Und Alex hat natürlich darauf beharrt, auf der Autofahrspur zu bleiben. Und das war dann so ein Duell. Quasi wie im Film sind wir da über die Grenze gefahren mit der Polizei.
Groß. Grüße gehen raus.
Wir haben uns dann immer gefragt, was passiert jetzt da? Wir wussten ja hinten nicht, was er mit der Polizei besprochen hat. Und Alex war oder ist einer der größten, besten Busfahrer, die ich kenne. Du kennst es wahrscheinlich von der Autobahn, wenn du irgendwo am Bus siehst, der im Schneckentempo die LKWs überholt. Das ärgert einen natürlich, aber wenn du dann selber im Bus drinnen sitzt, dann stört es dich eigentlich nicht so. Und Alex war einer, der ständig auf der Überholspur unterwegs war. Natürlich haben manche Autofahrer auch dementsprechend mit Hubsignalen reagiert. Aber ja, uns war es natürlich recht, wenn wir ein bisschen schneller am Ziel angekommen sind.
Grüße gehen raus an Alex und all die anderen Busfahrerinnen und Busfahrer, die sicherstellen, dass die Leute auch sicher daheim ankommen. Und wir haben tatsächlich vom Hamburg Broncos Crash die Kurve ganz gut gekriegt in ein etwas leichteres Outro. Du bekommst jetzt noch ein klein wenig Zeit, dir noch eine Rauschmeißergeschichte zu überlegen. Aber was die Wortspenden anbelangt, beenden wir den Podcast in dieser Hinsicht so, wie wir ihn begonnen haben. Nämlich mit dem vierfachen österreichischen Meister, der noch zwei sehr lustige Geschichten aus dem Sammelsurium seiner Buserlebnisse extrahiert hat. Erst Gerd Prohaska, dann Anton Bernard. Wir hören mal rein beim vierfachen österreichischen Meister.
Busgeschichten beim Eishockey. Naja, es ist natürlich so, dass es im Bus, vor allem wenn man gewinnt, dann auch immer recht lustig ist. Es gibt jetzt nicht so viele große Geschichten, die man da erzählen kann. Es ist einfach, es läuft ein bisschen der Schmäh. Ein paar Tonnen Karten spielen, ein paar Tonnen Bier trinken, ein paar schlafen, weil sie am nächsten Tag damals zu meiner Zeit noch in die Arbeit haben gehen müssen. Eine Geschichte, die mir einfällt, war recht lustig. Bei uns hat die Heizung nicht wirklich gut funktioniert im Bus. Und wir haben eine lange Heimfahrt gehabt. Und wir haben hinten Karten gespielt. Das war der Stui, der Herbie Homberger, ich, ein paar Imports. Ich glaube, der Goutier, Busquet und so waren dabei. Und hinten war es hell und vorne haben die Leute schon geschlafen. Und diese Heizung hat bei uns so eine Temperaturen erzeugt. Ich glaube, es hat knapp 30 Grad gehabt. Wir sind hinten gesessen mit Unterhosen und haben wirklich geschwitzt wieder nach dem Spiel. Und vorne war es angeblich eiskalt. Und wir haben immer vorgeschrieben, Sauna aus! Und der Buschhofer hat, glaube ich, gedacht, wir machen einen Schmäh. Auf jeden Fall, wo wir dann angekommen sind in Villach, waren die eine Hälfte im Bus angezogen und im Schlafsack eingerollt mit Winterjacken und so weiter. Und wir hinten haben nur noch die Unterhosen angehabt. Und es hat natürlich für großes Gelächter gesorgt. Eine weitere Geschichte war vom Nationalteam. Da hat es plötzlich fürchterlich gestunken im Bus. Und wir haben natürlich geschaut, wo das herkommt. Und André Lacos ist in Hundekot gestiegen. So, jetzt waren wir da auf der Autobahn und es hat fürchterlich gestunken. Gut, was machen wir? Putzen kann man nicht. Und ich glaube, das war Matthias Tratnik, hat dann den Schuh einmal inspiziert, ganz vorsichtig aufgehoben. Dann hat er gesagt, so, es gibt nur eine Lösung. Er ist auch zum Fenster gegangen, zum Dachlukenfenster. Das hat es damals im Bus noch gegeben. Hat das Dachfenster aufgemacht und hat den Schuh ausgeschmissen. André Lacos hat zuerst fürchterlich interveniert und hat herumgeschrien. Aber dann hat er gesagt, na, eigentlich vollkommen richtige Entscheidung. Dann hat er seinen zweiten Schuh auch noch genommen und hat gesagt, mit einem kann ich nichts anfangen und hat den zweiten Schuh auch noch ausgeworfen. Somit war das der Tag des geworfenen Schuhs.
Jetzt weiß man, wo die Schuhe immer herkommen, wenn man da am Straßenrand dann mal einen Schuh sieht.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, als er in die Richtung abgebogen ist mit und auf einmal hat es fürchterlich gestunken. Hätte jetzt was anderes erwartet, ja, als dass André Lacos in Hundekot gestiegen ist. Aber in dem Fall das Abbiegen in Richtung Fäkalitäten erfolgreich vermieden worden. Nachdem wir jetzt 70 Minuten Thema Busfahrt sezieren durften und hoffentlich auch dieses Thema aus ein, zwei Blickwinkeln bearbeiten. Gibt's noch einen Rausschmeißer von dir? Gibt's noch eine Rausschmeißergeschichte oder machen wir temporär den Deckel drauf und widmen uns dann in ein, zwei Jahren wieder diesem Thema?
Wir könnten über das, was nach der Busfahrt kommt, sprechen. Das heißt quasi, wenn man nach dem Spiel in Bozen ankommt, im Stadion, mitten in der Nacht, und es läuft gerade nicht so gut. Dieter Knoll wartet da quasi im Nachthemd auf die Mannschaft und macht einen auf Standbauke und schmeißt im selben Zug Glenn Metropolit aus der Mannschaft. Dann ist das, glaube ich, eine nennenswerte Geschichte. Und das ist wirklich so passiert. Das werde ich nie vergessen.
Kann man kein besseres Ende wünschen. Anton, vielen lieben Dank, dass du für dieses eher experimentelle Projekt Zeit genommen hast. Wir haben zumindest mal die Zeit auf der Rückfahrt halbiert. Ein paar Minuten sind es noch bis nach Hause. Aber wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du da mit dabei bist, dass du für solche Späße auch entsprechend zu haben bist.
Mir haben auch vor allem die Geschichten meiner Kollegen gefallen und danke, dass ihr dabei sein durfte, Martin. Ich hoffe, es hat auch den Zuschauern gefallen.
Win today, Hockey O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit Minuten drin statt nur der Ball. Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, another nice move. Oh, it's gone. What a goal.